Wer hat dir schon mal das Herz gebrochen? Vielleicht mit jemand, mit wem du gern eine Beziehung gehabt hättest. Vielleicht gerade jemand, mit wem du eine Beziehung hattest. Vielleicht jemand, mit wem du befreundet warst, der einen Vorteil daraus schlagen wollte, dass sie dir den Rücken kehren. In dem Filmklassiker Ben-Hur wird die fiktive Geschichte von Juda Ben-Hur erzählt, der im ersten Jahrhundert in Jerusalem Mitglied einer vornehmen jüdischen Familie war. Sein Jugendfreund Messala, ein Römer, ist zum Befehlshaber über Jerusalem geworden. Juda Ben-Hur und seine Familie haben sich gefreut. Aber kurze Zeit später reitet ein hoher römischer Offizier in Prozession durch die Stadt. Ben-Hur und seine Schwester schauen von ihrem Dach zu. Als die Schwester sich nach vorne lehnt, um besser sehen zu können, fallen lockere Dachziegeln auf die Straße neben dem römischen Offizier. Ben-Hur wird von seinem Freund Messala eines Anschlags beschwichtigt. Messala will ein Exempel statuieren, um zu zeigen, dass er kein Mitleid oder Erbarmen haben wird mit jemandem, der sich gegen die Macht von Rom auflehnt. Obwohl er ganz genau weiß, dass Ben-Hur unschuldig ist. Nichts trifft einen so tief wie die Untreue eines Freundes. Wir sind jetzt in der Passionszeit, auch Fastenzeit genannt. In dieser Zeit bedenken wir als Christen, wie Jesus gelitten hat, um uns mit Gott zu versöhnen. Über die letzten Sonntage haben wir verschiedene Persönlichkeiten der Passion betrachtet. Zuerst haben wir gesehen, wie Judas Iskariot Jesus verraten hat. Jesus hat nicht das gemacht, was Judas von ihm erwartet hatte. Als er seinen Fehler gemerkt hat, hat er leider gedacht, dass nur noch mehr Zerstörung helfen würde. Und er hat sein eigenes Leben genommen. Letzte Woche haben wir die Rolle von dem hohen Priester Kaiaphas näher betrachtet. Er war jemand, der gelernt hatte, was man machen musste, um seine Stellung zu schützen. Und wenn er die Wahrheit beiseite schieben musste, um die Maschinerie am Laufen zu halten, dann war das eben so. Er scheint sich nie wirklich gefragt zu haben, was Jesus wirklich gesagt hat oder was Jesus wirklich wollte. Jesus war ein Störenfried und er musste weg. Kaiaphas kommt in der Bibel nur wenig vor und Judas nur selten, hauptsächlich im Zusammenhang mit seinem Verrat. Aber heute wollen wir eine Figur betrachten, die sehr häufig vorkommt, uns aber ein gemischtes Bild abgibt. Petrus war vermutlich der Älteste und der Leiter des Jüngerkreises. Das leiten wir daher ab, dass er immer als Erster in den Listen der Jünger oder Apostel genannt wird und aus den Berichten der Evangelien, dass Petrus immer am schnellsten war, das Wort zu ergreifen. Beim letzten Abendmahl hatte er hoch und heilig geschworen, dass er Jesus niemals verleugnen würde. Man muss es ihm zugute halten, dass er versucht hat, Jesu Verhaftung zu verhindern. Und als wir letzte Woche davon gelesen haben, dass Jesus in das Haus des hohen Priesters gebracht wurde, wurde kurz nebenbei angemerkt, dass Petrus Jesus von weitem gefolgt ist. Letzte Woche haben wir von Jesu Verhör vor Kaiaphas gelesen und diese Woche nimmt unseren Text gleich im Anschluss daran auf. Unser Text ist im Matthäus-Evangelium, Kapitel 26, die Verse 57 bis 68. Petrus aber saß draußen im Hof. Da trat eine Magd zu ihm und sagte, auch du warst mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen. Doch er leugnete es vor allen und sagte, ich weiß nicht, wovon du redest. Und als er zum Tor hinausgehen wollte, sah ihn eine andere Magd und sagte zu denen, die dort standen, der war mit Jesus, dem Nazaräer, zusammen. Wieder leugnete er und schwor, ich kenne den Menschen nicht. Wenig später kamen die Leute, die dort standen, und sagten zu Petrus, wirklich, auch du gehörst zu ihnen. Deine Mundart verrät dich. Da fing er an zu fluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Gleich darauf krähte ein Hahn, und Petrus erinnerte sich an das Wort, das Jesus gesagt hatte. er dahin kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Ich habe schon öfters gesagt, dass es problematisch ist, dass wir immer nur kurze Abschnitte betrachten, weil das uns verleitet, Zusammenhänge im Text zu verpassen. Matthäus wollte, dass wir gewisse Kontraste zwischen Jesu Verhör beim hohen Priester und den Ereignissen vor der Tür auf dem Hof hören. Man könnte sagen, dass Petrus selber einem Verhör unterzogen wird. Aber die Umstände könnten kaum unterschiedlicher sein. Jesus steht vor dem hohen Priester und schweigt zu den ganzen Vorwürfen, die gegen ihn gebracht werden. Mittlerweile wird Petrus draußen von einer Dienstmagd angesprochen, dass er mit Jesus zusammen war. Der hohe Priester ist die höchste geistliche Autorität im Land, aber die Kombination von ihrem Alter, ihr Geschlecht und ihrem sozialen Stand machen deutlich, dass diese Magd keinen Funken von Autorität besaß. Doch Petrus hatte in diesem Moment Angst, was ihm passieren könnte, wenn er jetzt mit Jesus in Verbindung gebracht wird. Also lügt er. Und wie das meist ist, wenn man lügt und weiterhin zur Rede gestellt wird, er steigert sich nur noch mehr hinein. Es fing damit an, dass er nur gesagt hat, ich weiß nicht, wovon du redest. Beim zweiten Mal sagt er, ich kenne den Menschen nicht. Beim dritten Mal sagen die Leute, deine Mundart verrät, dass du aus Galiläa kommst. Als wäre das der schlagende Beweis. Also ein Galiläer in Judäa war von seiner Sprache so auffällig wie ein Sachse im tiefsten Schwabenland. Jetzt ist Petrus richtig in Rage gekommen und er flucht und schwört, dass er Jesus nicht kennt. Nun, dass er geflucht hat, heißt wahrscheinlich nicht, dass er viele Wörter verwendet hat, die seine Mutter besser hätte nicht hören sollen, sondern dass er eher gesagt hat, dass ihm sonst etwas passieren sollte, wenn er jetzt nicht die Wahrheit erzählt. Und doch ist es auch so gekommen. In demselben Kapitel, also Matthäus Kapitel 26, schon in Vers 34, hatte Jesus vorhergesagt, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Wieder will Matthäus, dass wir die Ironie hören. Während Jesus innen drin von den mächtigsten Männern der Gesellschaft verhört wird und sie nach einem Weg suchen, ihn zum Tode zu verurteilen, steht Petrus draußen und wird von wem zur Rede gestellt? Hausdiener. Jesus bekennt dann, dass sie ihn in Herrlichkeit kommen sehen werden. Eine Aussage, die zur sofortigen Verurteilung geführt hat. Währenddessen steht Petrus auf dem Hof und leugnet, Jesus überhaupt zu kennen. Und im Vers 68, der letzte Vers von dem Text letzte Woche und der letzte Vers vor dem Text von dem heutigen Sonntag, wird Jesus verspottet, weil sie nicht glauben, dass er ein Prophet ist. Währenddessen sich draußen genau das erfüllt, was Jesus wenige Stunden zuvor über Petrus vorhergesagt hat. Noch ehe der Hahn kräht, würde Petrus ihn dreimal verleugnen. Als der Hahn krähte, erinnert sich Petrus an das, was Jesus gesagt hatte. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Der Ausdruck hier ist kein vor sich hinschluchzen. Er war in seiner Seele erschüttert und er hat geheult. Kennst du das Krähen des Hahnes in deinem Leben? Vielleicht kommt es noch näher zu sagen oder zu fragen, weißt du, wie es ist, bitterlich zu weinen? Wie geht man damit um, wenn man feststellt, dass man versagt hat? Wie gehen wir damit um, wenn wir uns selbst und anderen enttäuscht haben? Unsere Verfehlungen reißen ein Loch in unseren Herzen und wir suchen nach Möglichkeiten, dieses Loch zu stopfen. Manche Versuche, die wir anstellen, sind recht grob. Wir versuchen so zu tun, als wäre nichts geschehen. Wir leugnen, was geschehen ist. Wir erklären anderen, dass sie daran schuld sind. Es gibt viele Versuche, die aber nicht zur Heilung führen. Ich habe von einem sehr reichen Mann gelesen, der ein Gemälde von Picasso im Wert von 139 Millionen Dollar hatte. Einmal bei einer Party in seinem Haus hat er wild gestikuliert und er hat versehentlich ein Loch in dieses Gemälde geschlagen. Nun, was hat er gemacht? Hat er Klebeband geholt und versucht, das Loch zu überdecken? Nein, dieses Gemälde war ihm so wertvoll, dass er sowas Grobes nicht machen würde. Er hat das Gemälde zu einem Konservator gebracht. Ein Konservator, der ein wertvolles Gemälde restaurieren oder reparieren will, geht sehr vorsichtig vor. Unter einem Mikroskop wird geguckt, welche Fäden voneinander getrennt wurden. Kleinste Stücke Farbe werden aufgehoben und mit einer Notiz vermerkt, genau wo sie vorher waren. Ein solcher Riss kann auch zur Folge haben, dass Teile vom Gemälde verzogen werden, die nicht gerissen sind. All diese Faktoren werden vom Konservator berücksichtigt, bei dem der Versuch, das Gemälde wiederherzustellen. Der Gott, der dich erschaffen hat, weiß von deinen Verfehlungen. Er weiß von den Rissen in deinem Herzen. Deswegen hat er seinen Sohn gesandt, um für dich zu sterben. Er hat sich noch viel mehr Mühe gegeben als ein Konservator mit einem unbezahlbaren Gemälde, weil du ihm unendlich wertvoll bist. Aber wir müssen selber den Fehler vermeiden, zu denken, dass es eine schnelle Lösung für alle Probleme gibt. Wir müssen selber bereit sein, uns gründlich verändern zu lassen. Wenige Stunden bevor Petrus geleugnet hat, Jesus überhaupt zu kennen, hatte Jesus das Abendmahl eingesetzt. In manchen Kirchen wird das Abendmahl auch als Eucharistie bezeichnet. Ich habe gefunden, in der Liturgie zur Eucharistiefeier der anglikanischen Kirche steht in einem Gebet der Satz: Erlöse uns von der Anmaßung, dass wir allein für Trost zu diesem Tisch kommen und nicht für Kraft, um nur Vergebung zu suchen und nicht Erneuerung. Jesus bietet uns kein Medikament für die Risse in unserem Leben, sondern völlige Erneuerung. Die Passionszeit ist nicht die Zeit, in der es besonders fröhlich zugeht. Manche hätten sich sicherlich auch gewünscht, dass ich schnell von der Verleugnung zu der Auferstehung gesprungen wäre. Aber manchmal ist es wichtig, dass wir uns mit der Passion im eigenen Leben auseinandersetzen. Dass wir nicht nach der schnellen Lösung suchen, wie wir uns möglichst schnell besser fühlen können. Wir sind besser dran, wenn wir uns für die gründliche Erneuerung öffnen. Wenn wir bei Jesus Kraft suchen, die es uns ermöglicht, anders als vorher zu leben. Wir wissen nicht, wie lange Petrus geweint hat. Wir wissen aber, dass er nicht in seinem Versagen stecken geblieben ist. Und das war der größte Unterschied zwischen ihm und Judas Iskariot. Judas dachte, dass er nur in noch mehr Zerstörung eine Lösung findet. Und er hat 3 Tage später nicht mehr das erlebt, was Petrus erleben durfte. Dein Versagen und auch deine Enttäuschung sollen nicht das letzte Wort haben. Jesus bietet auch dir einen Neubeginn. Bringe deine Verletzung, deine Enttäuschung zu ihm und lerne von ihm, was es bedeutet, neu anzufangen. Du wirst erfahren, dass du in ihm geborgen bist und dass er dir neues Leben gibt. Amen.